Wie das Leiden und das Kreuz in diese Theologie hineingehören, Balthasar, werfen wir ja, auch vor, dass
ja, da kann ich, also ich habe das Buch nicht gelesen, nächstes Mal. Von Pfarrer Anselm Grün, OSB, eine Dissertation über meine Kreuzestheologie. Ich schwöre Ihnen, dass ich noch nie eine Seite davon gelesen habe, weil ich glaube, das war in der Doktorarbeitsmanuskript gehabt, aber das war noch so, also ich lese nicht gerne etwas über mich. Und, aber jedenfalls behauptet er, und das ist glaube ich die Grundthese, ich habe mal die wenigstens halber das Gutachten von Magnus Löhrer über diese mit Summa cum laude im Anselmianum in Rom, also nicht bei den Jesuiten, genommene Dissertation, also das Gutachten gelesen. Da wird also behauptet, dass sowohl also gegen Balthasar wie gegen den Bert van der Heijden, nicht wahr, durchaus eine also Kreuzestheologie gegeben sei, die also ungerecht abgelehnt wird, also von denen. Ich würde natürlich sagen, das fängt jetzt wieder an zu spekulieren, eine richtig verstandene Transzendentalitätsphilosophie, in der der Mensch eben, sagen wir mal, gegen den deutschen Idealismus und ich glaube, ich weiß nicht, ob das beim Heidegger nicht im Grunde genommen genauso ist und beim Husserl und Tatis Mutandis natürlich also auch so ist, also wogegen alle diese Strömungen oder Grundkonzeptionen das menschliche Subjekt gerade dasjenige, das in eine unsystematisierbare Unbegreiflichkeit abspringende ist. Von da aus würde ich also sagen, ist doch der Tod, nur der Tod, nicht natürlich unsere Spekulation in einem Hörsaal, darüber, der reale Vollzug dieser dieser Grundstruktur des Menschen. Und ich würde das auch gegenüber östlicher Mystik sagen. Also alle buddhistische, ich weiß nicht, also Gelassenheit und also sich mit Leib und Seele lassen, wie so die großen also Zen-Meister sagen. Da würde ich sagen, das ist alles schön und recht, das ist wichtig, aber das kann doch im Grunde genommen nichts anderes sein, als die Vorübung des Lassens oder entewigen Nichtlassens, das im Tod gegeben ist. Und wenn Sie nun von da aus den Tod Jesu als das exemplarische Glücken nicht nur in se, sondern auch uatnos eines solchen realen Absprungs in die Unverfügbarkeit Gottes konzipieren, dann entsteht die Frage, kann ich von diesem Ansatzpunkt in genügender Weise das christliche Erlösungsdogma konzipieren. Da könnte man natürlich noch sehr viel mehr, als bei mir zu finden ist, also Fragen stellen, aber ich würde grundsätzlich meinen, das geht. Nicht? Also da würde ich also an diesem Punkt die Frage an eine also Soteriologie bei mir sehen. Ich würde sagen, ich tue also in einem gewissen Sinn sehr entmythologisierend hier den Grundansatz für ein Verständnis der christlichen Erlösungslehre setzen, der in einem gewissen Sinn sehr, wenn Sie wollen, natürlich, normal, oft beinahe profan ist, nicht wahr? Etwas ist, was wir intuitiv also wirklich nachvollziehen können. Ich brauche, wenn ich mal so sagen kann, nicht schon im ersten Ansatz der Soteriologie das gesamte, also Logos-Inkarnationstheologie schon haben, sondern ich kriege sie von diesem Punkt aus. Wenn ich sagen kann, da ist ein Mensch, dem dieser radikale und totale Absprung gelungen ist und er dabei wirklich angekommen ist und das für mich greifbar ist, das gehört natürlich noch dazu, dann würde ich mal behaupten, habe ich sowohl eine Soteriologie und eine Christologie im ersten Ansatz. Und ich würde also mal auf den Gegenbeweis ankommen lassen, dass man, wenn man die Sache so ansetzt, man also gewisse fundamentale Daten der christkatholischen Christologie und Soteriologie also nicht mehr einholen kann. Also auf diesen Beweis würde ich also sagen, warte ich noch, wenn der gelingt, wenn man sagt, nein, mein Lieber. Man könnte natürlich dem zunächst einmal objizieren, dass das ja dann mehrmals passieren könnte. Nicht? Aber dann würde ich wieder sagen, lieber, also scholastischer Theologe, der du aus dem Mittelalter also kommst, du kannst am wenigsten beweisen, dass das also dass eine Inkarnation nur einmal stattfinden kann. Ich würde zwar sagen, es ist ein Unsinn zu denken, sie können mehrmals stattfinden. Aber und zwar habe ich vielleicht, das bilde ich mir wenigstens ein, also für gegen diese Vorstellung bessere Gründe also geliefert, als sie üblicherweise also gegeben sind. Aber egal mal, nicht wahr, die Einmaligkeit Jesu ist natürlich eine ontologische, aber eine ontologische, weil sie eine soteriologische ist, weil es nur einmal in der Geschichte diese Antwort Gottes im Auffangen des und in dem für uns greifbaren Auffangen also des Menschen durch Gott nur einmal geben kann, sinnvollerweise. Deswegen also gibt es eben nur den einen Christus, aber was, ich möchte mal sagen, was daran nicht einmalig ist, das passiert auch bei allen Menschen, sozusagen. Man müsste, ja, da kommen wir wieder auf andere Dinge, also das wäre auch mal, wenn Sie also irgendeine mir also christologisch am Zeug fliegen wollen, was Ihnen also völlig ungenommen ist und was vielleicht ganz interessant wäre, dann müssten Sie mal also ansetzen oder auch neben anderen bei meiner also etwas rationalistisch und antimythologischen Gefühl, dass man in der normalen Frömmigkeit und normalen Schuldogmatik aus dem Verbum Incarnatum eine neue also nicht den Gipfelpunkt der begnadeten Welt, sondern einen gleichsam darüber hinausgehenden, nochmals höheren, Nähe zwischen Gott und der Welt macht. Und das glaube ich nicht mehr. Also, das kommt mir mythologisch vor. Und ich sehe auch nicht ein, warum man nicht die wirklichen, echten Daten der dogmatisch verpflichtenden Christologie nicht auch ohne das sagen und halten kann. Denn Sie möchte ich ja nochmal also genauer fragen, wenn Sie also in der Ewigkeit also mit Jesus zu tun haben, ja, was ist jetzt da? Da würde ich mal also mit dem Asynsythos von Calcedon sagen, entweder habe ich mit einem Menschen, also mit dem Logos, also mit dem Verbum Incarnatum als Mensch zu tun, dann dann ist es eben ein Mensch, nicht wahr, der mich also höchst respektieren kann. aber oder ich habe es mit dem Verbum Internat, also mit dem Logos Gottes also zu tun. Ja, dann habe ich es eben mit Gott zu tun. Und was macht nun diese Einheit zwischen Verbum und Mensch Jesu darüber hinaus, außer eben, dass an diesem konkreten geschichtlichen Punkt in einer nicht mehr spekulativ legitimierbaren, sondern nur historisch hinzunehmenden Weise diese letzte Selbstzusage Gottes an die Menschheit als Ganze, auch an mich, irrevokabel und für mich greifbar geworden ist. Aber Herr Kollege Lehmann, also Sie sind durchaus aufgefordert dagegen, die Umständen, also dogmatische Bedenken zu erheben. Ich weiß nicht, ich habe sicher mal gelesen bei Hugon und habe es nie mehr gefunden. Und habe es aber trotzdem manchmal also behauptet, nicht wahr, wo der Hugon, also so ein alter Dominikaner, also scholastischer Theologe, so um die 20er Jahre rum in Rom, die Frage stellt, wenn Sie wählen müssten zwischen Inkarnation, also für sich, zwischen Inkarnation und Begnadigung, oder wenn Sie die menschliche Wirklichkeit Jesu wählen lassen müssten, zwischen einem oder dem anderen, was würden Sie dann vorziehen? Der Durchschnitt Christenmensch wird sagen, selbstverständlich die hypostatische Union. Und die Wahrheit sagt aber auch der alte Scholastiker nicht wahr, nein. Was hätte der Mensch Jesus von der hypostatischen Union, Popper mal gesagt, nicht wahr, wenn er nicht auf diese Weise mit Gott verbunden wäre, wie sie uns in der Visio Beatifica und in der Gnade auch zuteil wird. Die, also anders einmal ausgedrückt, die menschlich und spekulativ, würde ich sagen, die Deifikation der Welt durch das Pneuma Gottes ist die fundamentalere Grundkonzeption für das Christentum, aus welcher sich, weil diese Vergöttlichung der Welt sich auch historisch melden und in ihrer Geschichte zu einem irreversiblen Punkt kommen, muss die Inkarnation und Soteriologie aus sich gewissermaßen als ein inneres Moment entlässt, von dem ich dann, wenn ich das mal aus irgendwelchen anderen Gründen als gegeben voraussetze, ich natürlich auch die Vergöttlichung der Welt, also im Pneuma Gottes, wieder, wenn Sie wollen, ableiten kann oder als Konsequenz konzipieren kann. Aber in der letzten Sache nach müsste man sagen, ich hoffe, weil insofern ich auf die Vergöttlichung der Welt hoffe, und ich würde sagen, in meinem transzendentalen Hochmut denkbar, ja von mir als erhofft erfahre, kann ich also auch an eine Inkarnation glauben, von dem eben und dann aber in diesem Inkarnationsglauben eben das eintrage, was sich davon her ergibt. Und da bin ich also dann der Meinung, dass das A irgendwelche mythologischen Beigeschmäckchen dann nicht hat und auf der anderen Seite doch die wirklichen verpflichtenden Daten der katholischen Christologie also impliziert oder einholt. Aber nochmal, also zur Kreuzestheologie, ja, ich meine, ich müsste also, wenn ich jetzt da mehr sagen sollte, als diesen Verweis auf eine Grundkonzeption des Todes überhaupt und auf den Anselm Grün, müsste ich natürlich genauer wissen, worin meine Nicht-Kreuzestheologie, also Nicht-Genügendheit der Kreuzestheologie besteht. Ich würde natürlich, wenn ich jetzt zum Gegenangriff antreten wollte, was mir also an sich gar nicht also liegt, dann würde ich allerdings sagen, dass es eine moderne, also Tendenz, ich will nicht sagen Theorie, aber Tendenz gibt, sowohl beim Balthasar wie bei der Adrienne Speyer, natürlich noch viel mehr, wie aber auch bei Moltmann natürlich ganz unabhängig, also voneinander, wo eine Theorie des Todes Gottes konzipiert wird, die mir im Grunde genommen also gnostisch oder ich weiß nicht wie erscheint. Du lieber Gott, also um aus meinem Spottermal und primitiv gesagt, um aus meinem Dreck und Schlamassel und Verzweiflung und so weiter herauszukommen, da hilft mir doch, also das nicht, wenn es dem lieben Gott, um es mal grob zu sagen, genauso dreckig geht, nicht wahr? Ich sehe nicht ein, also ich weiß natürlich, ich habe das ja auch schon betont, nicht wahr, dass es also durchaus von der klassischen Inkarnations- und Theologie der hypostatischen Union durchaus eine sinnvolle und ernstzunehmende Aussage darüber also geben muss, und die will ich auch gar nicht leugnen oder verdünnen oder vernebeln, dass Gott gestorben ist, nicht wahr? Ohne deswegen einen Patripassianismus zu fahren. Aber auf der anderen Seite bin ich mir doch, gehöre doch zu meinem Trost der also totgeweihten Geschichte mindestens ebenso, also dass Gott, wenn und insofern er in diese Geschichte selber als seine eigene eingestiegen ist, jedenfalls auf andere Weise eingestiegen ist, also wie ich, denn ich bin von vornherein in diese Grässlichkeit also hineinzementiert, während also Gott, wenn das überhaupt noch einen Sinn haben soll, also dieses Wort eben in einem wahren, in echten und mich tröstenden Sinne, der Deus impassibil ist, der Deus immutabil ist und so weiter ist. Und bei Moltmann und ähnlichen Leuten, da meine ich also so eine Theologie eines absoluten Paradoxes und eines Patripassianismus oder eines, weiß nicht, vielleicht auch schelligischen, Projektion der Gespaltenheit, der Zwiespältigkeit, Gottlosigkeit, des Todes in Gott selbst hinein, zu spüren, bei der ich sage, was weiß man denn so genau, also vom lieben Gott auch noch seine innersten Eingeweide, nicht wahr? Und zweitens, wenn ich mich fragen würde, was nützt mir denn das? Ich meine, als Trost im wahrsten Sinne des Wortes, also des Lebens. Also hier wäre nochmal also auch die Kreuzestheologie, eben auch jene Kreuzestheologie, die vielleicht meine, vielleicht mit Recht, also als ungenügend betrachtet, selber noch einmal genauer anzuschauen, ob denn eine solche Kreuzestheologie richtig oder christlich, also legitim oder verpflichtend ist. Nicht? Es gibt vielleicht auch da verschiedene Schulen, könnte man sich denken, modernster Art, nicht wahr? Der Bert van der Heijden hat ja auch diese Einheit von Gott und Mensch im Logos als zu ungenügend also betrachtet. Vielleicht kann man ein orthodoxer Nestorianer sein und ein orthodoxer Monophysit sein, nicht wahr? Und dann, also unter dieser Voraussetzung, bin ich lieber ein orthodoxer Nestorianer.